Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Am Mikrofon Ivana Privakovic. Liechtenstein knickt ein. Das Fürstentum will anderen Staaten Einblick ins Bankgeheimnis geben. Warum das Land danach gibt, verrät der neue Regierungschef Klaus Tschitscher im Tagesgespräch um 13 Uhr. Roche am Ziel. Der Basler Konzern übernimmt Genentech für eine Rekordsumme in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Erkenntnisse im Fall Lucy. Der Täter behauptet, das Opernmädchen getötet zu haben, um hinter Gitter zu kommen. Spurensuche nach dem Amoklauf in Deutschland. Die Polizei hat Hinweise auf ein Tatmotiv des 17-Jährigen. Das Fürstentum Liechtenstein macht in Sachen Bankgeheimnis Konzessionen ans Ausland. Das Fürstentum bietet interessierten Staaten an, es werde künftig bei Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zusammenarbeiten. Einzelheiten dazu von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Seine Durchlaucht, Herr Prinz Alois von und zu Liechtenstein, trat heute Morgen höchstpersönlich vor die Medien, um den Entscheid der Regierung zu erläutern.
Eine Lösung, wie wir sie heute vorschlagen, könnte beispielhaft sein.
Denn Liechtenstein lockert sein striktes Bankgeheimnis und ist künftig bereit, nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung Hilfe zu leisten. Dass Liechtenstein diesen Schritt tun könnte, hat sich bereits im Dezember abgezeichnet. Da hat das Fürstentum mit den USA einen Vertrag abgeschlossen, der auf die Unterscheidung Betrug-Hinterziehung verzichtet. Eine Konzession, die das Ländle nun allen interessierten Staaten anbietet. Als Gegenleistung möchte Liechtenstein allerdings eine Art Steueramnestie für die bisherigen ausländischen Bankkunden im Fürstentum. Regierungschef Otmar Hasler.
Und zwar wollen wir in diesen bilateralen Verträgen eben umfassende Regelungen finden, Regelungen, die auch die bestehenden Kundenvermögen mit einschließen und dementsprechend die Möglichkeiten geben, hier steuerkonform zu werden, wenn man nicht schon steuerkonform ist.
Bestehende Kunden sollen also für frühere Steuersünden nicht bestraft werden. Und auch am Kern des Bankgeheimnisses, am Schutz der Privatsphäre der Bankkunden, hält das Fürstentum fest. Es liefert auch künftig nur dann Kundendaten an ausländische Behörden, wenn diese einen begründeten Verdacht haben, dass jemand Gelder am Fiskus vorbeischleust. Mit den heute angekündigten Konzessionen, der Aufweichung des Bankgeheimnisses, hat sich das Fürstentum Liechtenstein dem internationalen Druck gebeugt, der letztlich wohl zu groß geworden ist. Das hat Folgen für andere Länder mit Bankgeheimnis, wie etwa Österreich, Luxemburg oder auch die Schweiz. Der Druck auf sie, ähnliche Konzessionen anzubieten, ist seit heute Morgen deutlich gestiegen.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Liechtensteins Entscheid ist Schwerpunkt der Sendung. Wir kommen aufs Thema zurück nach den weiteren Meldungen mit Stefan Wüthrich.
Der Basler Pharmakonzern Roche ist mit seinen Bemühungen am Ziel. Er kann das kalifornische Biotech-Unternehmen Genentech vollständig übernehmen. Die beiden Firmen haben sich nach langen Verhandlungen auf einen Preis geeinigt. Roche zahlt rund 47 Milliarden Dollar für die vollständige Übernahme. Mit diesem höheren Preis ist Genentech nun einverstanden. Es ist die größte Übernahme der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Der weltgrößte Uhrenhersteller Swatch hat im letzten Jahr einen Gewinn von 840 Millionen Franken erzielt. Das sind 17% weniger als im Jahr zuvor. Grund für den Rückgang sei die Wirtschaftskrise. Weltweit sei die Nachfrage an Uhren deutlich zurückgegangen. Beim Umsatz weist Swatch ein Plus von 0,4% aus. Er beträgt fast 6 Milliarden Franken. Außerordentliche Ausgaben dürfen nicht länger die Schulden des Bundes in die Höhe treiben. Gegen den Widerstand der Linken hat der Nationalrat als zweite Kammer die Ergänzung der Schuldenbremse gutgeheißen. Die Gesetzesänderung sieht vor, außerordentliche Ausgaben und außerordentliche Einnahmen in einem speziellen Konto miteinander zu verrechnen. Ein Defizit dieses Kontos muss in der Regel innerhalb 6 Jahren durch Überschüsse im ordentlichen Budget abgetragen werden. Die Vorlage muss wegen einer geringfügigen Differenz noch einmal in den Ständerat. Der Bundesrat kann auch in Zukunft allein über Verordnungen entscheiden. Ein Einspracherecht des Parlaments wird nicht eingeführt. Der Ständerat hat am Vormittag eine entsprechende parlamentarische Initiative zum zweiten Mal abgelehnt. Damit ist die Vorlage definitiv vom Tisch, obwohl ihr der Nationalrat im vergangenen Dezember deutlich zugestimmt hatte. Im Fall Lucy hat die Aargauer Polizei neue Informationen geliefert. Demnach war das Au-pair-Mädchen bereits am Mittwoch letzter Woche getötet worden, also am Tag ihres Verschwindens. Der geständige Täter tötete die 16-Jährige mit Messerstichen in seiner Wohnung bei Baden. Der 25 Jahre alte vorbestrafte Mann habe sein Leben aufgrund seiner ausweglosen Situation wieder im Gefängnis verbringen wollen. Unterdessen hat der Aargauer Regierungsrat die Vollzugsbehörden und die Bewährungshilfe verteidigt. Diese hätten beim Maßnahmenvollzug des geständigen Täters rechtlich korrekt und zweckmäßig gehandelt. Jedoch werde man von einer externen Fachperson prüfen lassen, ob die bedingte Entlassung des Mannes aus einem Maßnahmezentrum richtig war. Der Ständerat verlangt vom Bundesrat, dass bei Entführungen ein nationaler Alarm ausgelöst wird. Er hat dazu eine Motion des Neuenburger Ständerats Didier Burkhalter überwiesen mit 38 gegen eine Stimme. Burkhalter möchte in der Schweiz einen ähnlichen Entführungsalarm wie in Frankreich einführen. Im Falle einer Kindsentführung wird dort in Fernsehen und Radio über Lautsprecherdurchsagen an Bahnhöfen und mit Plakaten auf den Fall aufmerksam gemacht. Seit der Einführung des Alarms wurden in Frankreich 7 Entführungsopfer gerettet. Der sogenannte Schuhwerfer von Bagdad, Mund Asar al-Saidi, muss für 3 Jahre ins Gefängnis. Dies teilte ein Gericht in Bagdad mit. Der irakische Fernsehjournalist hatte im vergangenen Dezember versucht, seine Schuhe auf den damaligen US-Präsidenten George Bush zu werfen. Getroffen wurde Bush aber nicht. Saidi hatte vor Gericht gesagt, er sei nicht schuldig. Er habe bei dem Besuch des US-Präsidenten in Bagdad die Kontrolle verloren. Sport Ski Alpin, kein Schweizer Tag für die Männer im schwedischen Åre. Den heutigen Super-G gewinnt der Italiener Werner Hill vor dem Norweger Axel Lund Svindal. Damit gewinnt dieser die Weltcup-Disziplinenwertung im Super-G. Zudem hat Svindal seinen Vorsprung im Gesamtweltcup weiter ausgebaut. Lediglich auf Platz 15 kam Didier Güsch. Damit muss Güsch seine Ambitionen auf den Gewinn des Gesamtweltcups begraben. Bester Schweizer heute wurde Galo Janka auf Platz 6.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit Reaktionen und Stimmen zu Liechtensteins Einlenken. Der designierte Regierungschef Klaus Tschütscher ist Gast im Tagesgespräch. Und wir fragen, steigt nun der Druck aufs Schweizer Bankgeheimnis? Der Pharmakonzern Roche sichert sich seine Zukunft und lässt sich das auch etwas kosten. Ganze 47 Milliarden Dollar. Im Fall Lucy kommen weitere Details ans Tageslicht. Und nach der Bluttat in Deutschland ist die Polizei fieberhaft auf der Suche nach dem Tatmotiv des jugendlichen Amokläufers. Dazu mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.534 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 47,69 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 15,60. Das Wetter. Heute Nachmittag fällt besonders im Osten zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 1200 Meter an. Im Osten gibt es 7, im Westen 11 Grad. Im Tessin und im Wallis scheint trotz Wolkenfeldern oft die Sonne. Morgen Freitag fällt im Osten zunächst noch stellenweise Regen, später wird es aus Westen immer freundlicher und es gibt bis 12 Grad. Im Süden wird es sonnig bei 19 Grad. Am Samstag dann scheint in der ganzen Schweiz oft die Sonne, im Tessin sind Hochnebelfelder möglich. Am Sonntag wechseln sich sonnige Abschnitte und dichte Wolken ab und vor allem am Vormittag fällt zeitweise Regen. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon-Roth und der Verzweigung Rothsee, Verkehrsbehinderungen wegen eines Unfalls. Und auf der A4 Richtung Brunnen vor der Ausfahrt Rotkreuz, Stau wegen Verkehrsüberlastung.
Liechtenstein gibt unter dem internationalen Druck also nach und macht in Sachen Bankgeheimnis Zugeständnisse. Das Fürstentum bietet interessierten Staaten an, Abkommen zu schließen über die Zusammenarbeit bei Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Rainer Bohrer von der Wirtschaftsredaktion, ist das nun ein vollständiges Einknicken Liechtensteins gegenüber dem internationalen Druck?
Im Grunde genommen schon. Also das Fürstentum Liechtenstein verzichtet in begründeten Fällen gegenüber dem Ausland auf ihr Bankgeheimnis. Bemerkenswert an dieser Präsentation heute Morgen der liechtensteinischen Regierung und des Erbprinzen war allerdings, dass Liechtenstein eben ein Gegengeschäft versucht. Die Regierung des Fürstentums will die Kunden schützen, die nicht versteuertes Geld bereits jetzt im Ländle auf Banken und in Stiftungen angelegt haben und versucht für diese Kunden eine Art Steueramnestie in ihrem eigenen Heimatland auszuhandeln. Es wird interessant sein zu sehen, wie die großen Länder wie Großbritannien, wie Frankreich, wie die USA auf dieses Verhandlungsangebot reagieren.
Schauen wir zunächst in die Nähe. Kommt jetzt die Schweiz endgültig unter Zugzwang, Ähnliches anzubieten?
Ich glaube schon, der Bundesrat hat ja in den letzten Tagen den Boden dafür etwas bereitet und Konzessionsbereitschaft zumindest angekündigt. Man muss auch sehen, das Umfeld wird immer garstiger für die Schweiz. Andorra hat laut Agenturberichten, also eine typische Steueroase Andorra, die hat laut Agenturberichten heute Morgen reagiert und die Abschaffung des Bankgeheimnisses per Mitte dieses Jahres bereits angekündigt. Also für die Schweiz steigt der Druck damit erneut ziemlich stark.
Sie sagen es, mit den Zugeständnissen nimmt der Druck auf die Schweiz noch einmal zu. Rainer Bohrer, wir reden gleich weiter miteinander. Zuerst wollen wir aber wissen, wie die Nachricht im Bundeshaus verstanden wurde. Wie schätzt man dort die Situation der Schweiz ein? Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Liechtensteins klares Bekenntnis zum OECD-Standard in Steuerfragen habe auch für die Schweiz und ihr Bankgeheimnis Folgen, ist CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaller überzeugt.
Ich meine, das wird den Druck auf die Schweiz zusätzlich verstärken. Wichtig und entscheidend wird nun sein, wie Österreich und Luxemburg mit dieser Frage umgehen werden. Alles in allem, ich bin aber überzeugt, wir müssen uns bewegen, wir müssen uns recht schnell bewegen und vor allem, wir müssen uns bewegen, bevor wir hier auf irgendeiner schwarzen Liste sind.
Das Fürstentum Liechtenstein auf jeden Fall hat sich bereits bewegt. Es bietet interessierten Staaten Steuerabkommen an über eine Zusammenarbeit bei Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Für SVP-Fraktionschef Kaspar Bader kann diese Lockerung des Bankgeheimnisses nicht Vorbild für einen Schweizer Parlamentarier sein. Bader sagt:
Ich bin nicht Parlamentarier in Liechtenstein. Für mich ist klar, die Schweiz, unser Bundesrat und das Parlament muss dem Volkswillen entsprechen. Und da ist besagt klar, das zeigt die letzte Umfrage, das Schweizer Volk will das Bankgeheimnis. Es will die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung aufrechterhalten. Das soll weiterhin gelten.
Ob diese Durchhalteparole erfolgreich sein wird, ist fraglich, denn Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat bereits nach ihrem Besuch in den USA angedeutet, dass die Schweiz wie jetzt Liechtenstein in Zukunft auch bei Fällen von Steuerhinterziehung Amtshilfe leisten könnte. Laut BDP-Parteipräsident Hans Gunder könnte daher der Liechtensteiner Weg auch der schweizerische sein.
Also ich denke, es ist grundsätzlich die richtige Richtung. Die Schweiz will ja die Außenbeziehungen in dieser Frage auch klären und das System, wie wir es heute haben, wird nicht verstanden.
Bei den Sozialdemokraten hofft man auf eine rasche Reaktion des Bundesrates. SP-Fraktionschefin Ursula Wyss:
Ja, wir müssen ja vor allem dafür sorgen, dass die ausländischen Kunden jetzt ihr Geld nicht abziehen, dass sie nicht verunsichert sind. Und da, finde ich, ist der Bundesrat gefordert, so rasch wie möglich zu handeln, damit eben keine Kundengelder abfließen. Das klar ist, sie haben das Bankkundengeheimnis weiterhin in der Schweiz, aber für Steuerflucht stehen wir nicht mehr zur Verfügung.
Der zuständige Bundesrat Hans-Rudolf Merz schließlich mimt Gelassenheit nach dem Entscheid aus dem Fürstentum. Er sagt:
Ich habe davon Kenntnis bekommen, ich habe aber noch keine Zeit gehabt zu analysieren, was das Fürstentum Liechtenstein genau beschlossen hat. Ich werde das jetzt tun, heute Nachmittag, und ich werde morgen meine Meinung dazu dann äußern.
Auch die Frage, ob der Druck auf das Schweizer Bankgeheimnis wegen Liechtenstein weiter zugenommen hat, beantwortet Merz definitiv morgen. Heute sagt er dazu:
Das ist als Druck zu bezeichnen. Ja, man kann das durchaus so anschauen. Aber ob das so ist, werde ich morgen sagen.
Erst einmal studieren und dann weiterschauen. Finanzminister Merz will nichts überstürzen, sich offenbar Zeit verschaffen. Rainer Bohrer, wie viel Zeit bleibt der Schweiz?
Nicht mehr viel Zeit. Es ist eine Frage von Tagen. Am Samstag bereits treffen sich die Finanzminister der G20-Staaten zu einem weiteren Vorgipfel und dort muss die Schweiz eigentlich mit einem substanziellen Angebot kommen. Andernfalls droht eben eine Strafversetzung auf eine schwarze Liste von nicht kooperativen Steueroasen, verfasst wahrscheinlich dann durch die G20-Staaten selbst, und das wäre dann sehr schlimm für die Schweizer Wirtschaft. Also ich denke, entsprechende Konzessionen der Schweiz sind in den nächsten Tagen zu erwarten. Vielleicht gibt es schon Beschlüsse morgen anlässlich der Bundesratssitzung.
Erst gerade hat Singapur sich bereit erklärt, das Bankgeheimnis aufzuweichen, jetzt Liechtenstein und wie Sie gesagt haben auch Andorra. Es ist plötzlich erstaunlich viel Zug im Kamin, wie Deutschlands Finanzminister Steinbrück sagte. Was ist denn das Maximum, das die Schweiz unter diesen Umständen noch retten kann vom Bankgeheimnis?
Ich würde die Frage mal umgekehrt beantworten. Ich glaube, Konzessionen machen muss die Schweiz in der Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Die ist es gibt sie nirgends sonst auf der Welt und die ist nicht mehr zu halten. Der Schmerz und mögliche Verluste durch Kunden, die Geld abziehen, der wird dann allerdings gemindert durch die Tatsache, dass alle anderen Staaten, die mögliche Steueroasen sind, dies eben auch tun müssen. Das Fürstentum Liechtenstein ist heute vorangegangen. Auch die Schweiz wird also nicht darum herumkommen, die Regeln der OECD anerkennen zu müssen und eben Informationen in Steuersachen an ausländische Behörden zu liefern. Allerdings nur auf begründete Anfragen hin, und das ist auch ein kleiner Trost. Also das, was die USA jetzt gegenüber der UBS versuchen, nämlich Herausgabe von gegen 50.000 Kundennamen, solche sogenannte Phishing Expeditions werden auch in Zukunft nicht möglich sein.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Der designierte Liechtensteiner Regierungschef Klaus Tschitscher stellt sich um 13 Uhr den Fragen von Susan Brunner zu den neuesten Entwicklungen punkto Bankgeheimnis. Der Tod des 16-jährigen Opernmädchens Lucy bewegt die ganze Schweiz. Der mutmaßliche Täter ist vorbestraft, er war schon einmal verurteilt, weil er eine junge Frau angegriffen hatte. Nun haben die Aargauer Behörden Stellung genommen. Sie versuchten zu erklären, weshalb diese Tat nicht verhindert werden konnte. Aus Aarau berichtet Maurice Velati.
Der 25-jährige mutmaßliche Mörder von Lucy wurde falsch eingeschätzt. Das ist die Quintessenz aller Aussagen, die man heute Morgen an der Medienkonferenz in Aarau hörte. Aber die Behörden hätten keine Fehler gemacht, betont Pascal Paillet, Leiter der Abteilung Strafrecht im Aargauer Innendepartement.
Aufgrund der damaligen Sachlage bin ich überzeugt, dass meine Mitarbeiter sachgerecht entschieden haben.
Der junge Mann wurde im letzten Sommer aus einer Arbeitserziehungsanstalt entlassen, auf Bewährung. Bis im Februar dieses Jahres habe er sich immer an alle Bewährungsauflagen gehalten, hieß es heute. Erst am 26. Februar habe seine Bewährungshelferin gemeldet, dass er erneut drogensüchtig sei. Bereits seine erste Tat verübte der Mann aber unter Drogeneinfluss. Deshalb hätten die Behörden bei dieser Nachricht im Februar sofort gehandelt, erklärt Pascal Paillet.
Allerdings schätzte die Bewährungshelferin die Situation so ein, dass sie uns empfahl, eine stationäre Suchtbehandlung anzuordnen und stellte gleichzeitig damit auch in Aussicht, dass sich dann gute Chancen ergeben für eine weiterhin stabile Situation.
Noch am selben Tag ordnete die zuständige Behörde einen stationären Drogenentzug an. Doch der 25-jährige Mann kam beim ersten vereinbarten Termin zu spät. Und der zweite Termin war erst auf diese Woche angesetzt. Inzwischen geschah das Unfassbare. Am letzten Mittwoch begegnete der junge Mann in Zürich zufällig der 16-jährigen Lucy. Er lockte sie unter dem Vorwand eines Fotoshootings in seine Wohnung. Und dort, so berichtete heute die Aargauer Kantonspolizei, habe er sich spontan entschlossen, das Mädchen zu töten. Sein Motiv: Er wollte sich nach der Tat der Polizei stellen und damit erreichen, dass er zurück in den Vollzug komme. Er wollte auf diese Art und Weise seinem gescheiterten Leben entkommen. Noch zwei Tage nach der Tat rief er seine Bewährungshelferin an, um administrative Sachen zu diskutieren. Niemand schöpfte Verdacht. Die Aargauer Regierung hat nun, auch wenn sie ihre eigenen Behörden in Schutz nimmt, eine administrative Untersuchung angeordnet. Ein neutraler Experte soll klären, ob die psychiatrischen Gutachten vielleicht fehlerhaft waren, ob die Bewährungshilfe hätte anders reagieren müssen und ob es vielleicht neue Gesetze braucht, um solche Taten in Zukunft doch verhindern zu können.
4 Jahre war der junge Mann, der Lucy getötet hat, zuvor auf dem Argshof. Er hat in diesem Maßnahmezentrum für junge Erwachsene eine Kochlehre gemacht. Im Argshof in den Baselbieter Jurahügeln werden Täter viel stärker als in den anderen Maßnahmezentren mit ihren Taten konfrontiert und intensiv therapiert. Auf dem Argshof ist der Schock jetzt groß. Für die Anstalt ist dies der erste schwere Rückfall in ihrer 18-jährigen Geschichte. Auch die jungen Bewohner können nicht glauben, was geschehen ist. Marcel Jäcke hat sie getroffen.
Daniele, Oliver, Admir. Sie kannten den Täter gut. Als er aus dem Argshof entlassen wurde, sei er stabil gewesen, habe alles gehabt, Job, Wohnung und Freundin.
Ziemlich vorbildlich vor allem, oder? Für uns, die noch in der Massnahme sind, oder? Und als ich das gehört habe, ist mir eingefahren. Ja, ich hätte es dem niemals zutraut, dass er so etwas wieder machen kann.
Also ich habe mit ihm geschafft. Ich habe mit ihm gewohnt, 2 Jahre. Ich hatte es mit ihm lustig gehabt, ich habe ihn mögen und jetzt habe ich eine riesen Wut auf den. Irgendwie gruselt mich, dass ich so einen kenne jetzt.
Er müsse sich wegen dieser Tat doch keine Vorwürfe machen, sei ihm gesagt worden. Aber hätten sie nicht etwas merken können? Sie könnten ja nicht einfach sagen, sie hätten diesen Mann nicht gekannt. Und?
Mit mir selber hat das auch einiges gemacht. Ich habe immer noch nicht den Rhythmus gefunden im Alltag, jetzt so richtig. Ich habe nicht können schlafen nach dem. Ich habe das richtig verfolgt, oder? Die Familie tut mir leid. Von dem Mädchen dort. Ja.
Ekel, Hass empfinden sie nun für den Täter. Und Wut, denn sie alle bekämen das nun zu spüren.
Sei mit Wohnung suchen, sei mit Arbeit, dass wir alle in den gleichen Topf hineingeschossen werden.
Mein Chef hat gesagt, du kannst Praktikum vergessen. Ich arbeite heute in der Küche. Er hat auch in der Küche geschafft, ich bin gleiche Nationalität. Ein bisschen jünger, es passt alles, oder? Das mit dem Job kann ich jetzt gerade vergessen, Moment. Wegen so einem.
Wegen so einem, der Ihnen vielleicht die ganze Zeit etwas vorgemacht habe, der schon früher einmal eine Frau angegriffen habe. Admir widerspricht.
In der Gruppe schon, hat er sich seine Tat gestellt und hat an dem geschafft, so wie ich weiß. Aber er hat es auch wahrscheinlich wirklich bereut. Ich weiß keine Ahnung. Also ich denke nicht, dass er 4 Jahre lang etwas vorgespielt hat, sondern ich denke, der ist einfach krank und ist mal wieder rustig oder so.
Krank im Kopf und nicht einfach kriminell gewesen, wie sonst die meisten hier. Er hätte nie hierher kommen dürfen. Argshof-Direktor Renato Rossi lässt das nicht gelten.
Alle, die hier sind, haben in irgendeiner Form eine oder mehrere Störungen der Entwicklung oder der Persönlichkeit.
Und die Fälle werden eher komplizierter. Es sei völlig richtig gewesen, diesen Mann, der nun die junge Lucy getötet hat, nach seiner ersten Tat nicht zu verwahren. Der Täter sei als Kind sexuell missbraucht worden. Er habe auf die therapeutischen Behandlungen angesprochen.
Wir haben sehr genau sein Delikt bearbeitet, aber auch die Traumata, die er in seiner Kindheit und Jugend erlebt hat, therapiert. Aber Traumata bleiben Traumata. Also das ist nicht, dass man das einfach löschen kann.
Es blieben Risiken, auf die sie die Aargauer Behörden nach der Entlastung des Mannes aber genau hingewiesen hätten, sagt Renato Rossi. Dann zerbrach die Beziehung zwischen dem jungen Mann und seiner Freundin. Er nahm wieder Drogen, er verlor den Job. Die ihm auferlegten Verpflichtungen, Urintests und therapeutische Sitzungen hielt er nicht ein. Hier müsse man ansetzen, sagt Argshof-Direktor Renato Rossi.
Das bedeutet, dass man griffigere Instrumente haben muss, die einem legitimieren, sofort zu reagieren, nicht erst, wenn ein Delikt passiert ist, sondern dann zu reagieren, wenn er sich nicht an die Auflagen hält.
Strenger sein, aber nicht, indem man immer mehr Leute verwahrt, sondern indem man nach einer Maßnahme besser hinschaut und sofort handelt, sagt Argshof-Direktor Renato Rossi. Besonders im ersten Jahr nach einer Entlassung, in dem erfahrungsgemäß mit Abstand die meisten Rückfälle passieren, wie jetzt in Rieden.
In Deutschland hängen die Flaggen auf Halbmast. Es ist ein Zeichen der Trauer und der Anteilnahme für die 15 Menschen, die ein 17-Jähriger gestern bei seinem Amoklauf in Baden-Württemberg erschossen hat. Der Schock sitzt tief, auch am Tag danach. Und über allem steht die Frage, was den jungen Mann zu seiner Wahnsinnstat an seiner ehemaligen Schule in Winnenden getrieben hat. Am Mittag will die Polizei über den Stand ihrer Ermittlungen informieren. Ursula Hürzeler, was gibt es Neues?
Ja, die Medienkonferenz hat vor 3-4 Minuten begonnen. Durchgesickert ist jetzt, dass die Polizei zumindest einen Teil des Motivs zu kennen glaubt. Experten haben in der Nacht nämlich den Computer des Amokläufers untersucht. Und da hat sich der Verdacht erhärtet, dass der junge Mann eben nicht nur der Unauffällige war, den viele beschrieben haben, sondern dass er sehr viel Zeit mit Killerspielen verbracht hat und natürlich da eben die entsprechenden Spiele auch auf seinem Computer hatte. Also er hatte wirklich eine Art zweite Identität, die sehr gewaltbereit war, und das hat sich jetzt gerade eben zu Beginn der Pressekonferenz auch nochmal erhärtet. Die Fahnder haben gesagt, der junge Mann sei wirklich außerordentlich brutal vorgegangen. Die meisten seiner Opfer hat er nämlich ganz aus der Nähe mit einem Kopfschuss hingerichtet, und er hat über 112 Schuss abgefeuert, hatte noch riesige Reserven dabei, also er wurde ganz offensichtlich durch das frühe Eindringen der Polizei gestört und in die Flucht geschlagen, und er wollte eigentlich noch viel mehr Leute umbringen. Die Waffe, die hat er wirklich aus dem Schlafzimmer seines Vaters gestohlen, der hatte sie dort aufbewahrt. Die übrigen Waffen, die der Vater als Sportschütze besaß, die waren eingeschlossen. Unterdessen ist die Realschule übrigens in Winnenden zu einer richtigen Gedenkstätte geworden. Hunderte von Menschen pilgern dorthin, zünden Kerzen an, bringen Blumen und versuchen irgendwie mit den Folgen des schrecklichen Massakers zurechtzukommen. Die direkt Betroffenen werden betreut von Seelsorgern und Notfallpsychologen aus ganz Deutschland. Aber an Unterricht ist natürlich vorläufig nicht zu denken. Vielleicht wird die Schule wieder eröffnet am kommenden Montag, vielleicht aber auch nicht.
Erste Informationen von der laufenden Polizeimedienkonferenz von unserer Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Es ist ein Deal der Superlative. Noch nie hat eine Schweizer Firma so viel Geld bezahlt, um eine andere Firma zu übernehmen. Rund 47 Milliarden Dollar blättert der Basler Pharmakonzern Roche hin, um sich das kalifornische Tochterunternehmen Genentech ganz einzuverleiben. 8 Monate dauerte das Ringen, aber jetzt ist Roche am Ziel und die Zukunft des Pharmakonzerns gesichert. So hofft man wenigstens in Basel. Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz.
Roche besitzt heute schon 56% an Genentech und legt für die restlichen 44% rund 47 Milliarden Dollar auf den Tisch. Das ist viel Geld. Und doch, sagt Roche-Verwaltungsratspräsident Franz Humer,
ich glaube nicht, dass das ein teurer Deal ist, denn ich glaube, man muss diesen Deal von der strategischen Seite her anschauen. Wenn es strategisch richtig ist, wovon ich und wir überzeugt sind, dann ist es ein sehr guter Deal.
Genentech gilt seit langem als das erfolgreichste Biotechnologieunternehmen der Welt, vor allem in der Krebsforschung. Außerhalb den USA verkauft Roche die Medikamente, die bei Genentech entwickelt wurden. So zum Beispiel Mabdera, Avastin und Herceptin, die drei wichtigsten Arzneien in der Roche-Apotheke. Sie machen zusammen einen Umsatz von rund 16 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist rund ein Drittel des gesamten Roche-Umsatzes. Der Vertrag, der Roche die Rechte an den Forschungserfolgen von Genentech sichert, läuft aber 2015 aus. Mit der vollen Übernahme des kalifornischen Unternehmens sichert sich Roche die Zukunft darüber hinaus ab.
Es eröffnet uns die Perspektive, das weltweit beste Healthcare-Unternehmen zu sein und zu werden und gleichzeitig auch die produktivste Forschung in dieser Industrie zu haben.
Entscheidend wird sein, ob die Forschung und Entwicklung bei Genentech auch in Zukunft so erfolgreich ist, wie sie das in der Vergangenheit war. Erzwingen kann man dies nicht. Wichtige Voraussetzung ist aber, dass es Roche gelingt, den heutigen Genentech-Chef Art Levinson und sein erfolgreiches Forscherteam bei der Stange zu halten. Roche setzt dabei auf ein Versprechen, das Franz Humer in den letzten Monaten gebetsmühlenartig wiederholt hat.
Die Forschung und frühe Entwicklung von Genentech wird weiterhin unabhängig geführt werden und wird weiterhin ihre eigenständige Kultur behalten. Das ist für mich ein zentraler Punkt.
Die führenden Leute bei Genentech hätten ihm signalisiert, dass die Aussichten, dass sie bleiben, gut seien, wenn Roche sein Versprechen einhalte, sagt Franz Humer. Und?
Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten beweisen.
Viel Fingerspitzengefühl wird da nötig sein. Ein heikler Prozess, würde man meinen.
Ich würde nicht sagen heikel, aber ein wichtiger Prozess, der nur in der gemeinsamen Diskussion gelöst werden kann.
Der Basler Pharmakonzern hatte vor 18 Jahren eine gute Nase, als er bei Genentech finanziell einstieg, das kalifornische Unternehmen aber nicht integrierte, sondern selbstständig weiterlaufen ließ. Roche hat von dieser Strategie enorm profitiert und wird deshalb alles tun, dass die Rahmenbedingungen für die Forscher von Genentech gut bleiben. Ob Roche mit dem Entscheid, Genentech jetzt ganz zu kaufen, auch eine gute Nase hatte, wissen wir allerdings erst in 10 bis 15 Jahren.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.